Die Epistel und zugleich Gottes Wort für die Festpredigt heute steht geschrieben im Römerbrief des Apostels Paulus im 11. Kapitel. Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, wie kann es denn auch anders sein, am Dreifaltigkeitsfest, dem Namenstag dieses Kirchengebäudes und dem Namenstag auch unserer Gemeinde, hat meine Predigt wie so oft drei Teile. Und dennoch ist diese Predigt eine Auslegung. Das könnte man auch als Bild dafür verstehen, wie ist das mit der Dreieinigkeit Gottes. Sie ist zu glauben, aber nicht mit dem Hirn zu erfassen. Vielleicht hilft dieses Bild der drei Teile und trotzdem eine Predigt. Der erste Teil, gleich zu Beginn aus unserem Predigtwort. Gott steckt uns ins Gefängnis, nämlich in das Gefängnis des Ungehorsams. Und dass Gott Menschen in ein Gefängnis sperrt, und das erwarten wir nun eigentlich gar nicht von ihm. Aber genau das schreibt der Apostel Paulus gleich zu Beginn seines Textes. Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. Und was soll das bedeuten? Ist Gott etwa ein grausamer Tyrann, der willkürlich Menschen ins Gefängnis wirft, um dadurch seine Macht kundzutun und so andere Menschen einzuschüchtern? Ganz gewiss nicht. Im Gefängnis kann ein Mensch, der durch sein Fehlverhalten anderen Menschen Schaden zugefügt und Gott seinen Schöpfer beleidigt hat, dort kann ein Mensch zur Besinnung kommen. Er kann auch zur Einsicht kommen, so schmerzlich es ist, dass ich meiner Freiheit beraubt bin und in einer grauen, langweiligen Zelle festgehalten werde, so schmerzlich muss es für die Menschen gewesen sein, als ich sie beraubt, geschlagen, gedemütigt oder beleidigt habe. Und so schmerzlich, weil enttäuschend, muss meine Untat auch Gott getroffen haben. Gott, der mich geschaffen hat, mit dem Ziel, Gutes und Aufbauendes zu tun. Ja, im Gefängnis können solche Gedanken reifen. Gedanken, die dem Missetäter die Größe seiner Schuld und das dadurch entstandene Leid bewusst machen. Wenn wir bei Gelegenheit, oder vielleicht haben Sie es auch schon gemacht, den ganzen Römerbrief lesen, dann merkt man, das ist das Hauptthema des Apostels Paulus in seinem Brief an die Römer. Nämlich, da ist keiner, der ausnahmslos Gutes tut, aber auch nicht einer. Alle Menschen haben daher dieses anfangs erwähnte Gefängnis verdient. Verdient? Eine schmerzliche Situation. Und diese Situation kann nur zur einzig wichtigen Frage führen, nämlich, wie können wir nämlich aus dieser elenden Situation rauskommen? Wer kann uns die Tür unseres Gefängnisses öffnen? Wer und was kann uns frei machen? Und die einzige Antwort, das wissen wir hier alle, die einzige Antwort, die rettend ist, wenn wir sie finden und uns ihr glaubend anvertrauen, lautet: Nur Gott selbst kann uns befreien, Kraft seiner unverdienten Liebe. Nichts, aber auch wirklich gar nichts, kann uns aus unserer ausweglosen Lage retten. Weder eine vermeintliche bürgerliche Wohlanständigkeit, die manchmal bei genauem Hinsehen auch eine gewisse doppelte Moral beinhaltet. So nach dem Motto, ich tue Gutes und bin so frei, selbst zu bestimmen, was gut und böse ist. Noch das Halten des göttlichen Gesetzes, das ebenfalls eine doppelte Moral darstellt, gemäß der Meinung, mit etwas Geschick kann man dieses oder jenes Gebot verbiegen, flexibel deuten und dann geschickt umgehen. Nein, liebe Gemeinde, beide Wege, die Wege der Nichtjuden wie auch der Juden, können vor Gott nicht bestehen. Beide Wege müssen, so Paulus, dann am Ort einer schmerzhaften Besinnung erkennen, dass nur Gott selbst und sein Erbarmen uns aus unserer elenden Verlorenheit und abgrundtiefen Gottesferne retten können. Retten, das ist der zweite Teil dieser Predigt. Gottes rettende Wege. Nachdem Gott die Menschen erschaffen hatte, hätte er Grund gehabt, sie alsobald zu verwerfen und sich bessere, nämlich vertrauende und gehorsame Wesen zu erschaffen. Und schon stecken wir alle wieder mittendrin. Wir sind repräsentiert durch Adam und Eva. Sie leben in einem paradiesischen Garten mit den herrlichsten Früchten und in vollkommener Harmonie. Alles, was zu ihrem inneren und äußeren Glück nötig ist, das hat Gott, der Schöpfer, ihnen geschenkt. Aber ein unheimliches Misstrauen gegen Gott überfällt sie. Sollte Gott es wirklich gut mit uns meinen? Sollte Gott uns wirklich alles gönnen, was wir hier genießen? Sollte Gott uns nicht vielleicht doch irgendetwas für uns Wichtiges vorenthalten, weil er es uns eventuell nicht gönnt? Das Misstrauen Adams und Evas führt zu ihrem Ungehorsam. Ihr Ungehorsam führt schon bei den Söhnen Kain und Abel zu Neid und Mord, bei den weiteren Nachkommen zur Selbstüberhebung. Der Gipfel ist, das haben wir letzten Sonntag gehört, da wird in Babel ein Turm gebaut, um sich und anderen Menschen zu beweisen, wir selbst sind mächtiger als alle Götter, die den Himmel bewohnen. Diese Menschen wollen sich und anderen zeigen, wir brauchen in Wirklichkeit keinen Gott, denn wir selbst sind ja göttlicher Natur. Oder da ist Abraham, den Gott herausruft aus der Schar derer, die ihre Fantasien als Götter verehren. Abraham glaubt Gott in vorbildlicher Weise und vertraut sich ihm für einen abenteuerlichen Weg an, mit dem Ziel, in ein Land zu kommen, das Gott ihm zeigen und schenken wird. Aber auch Abraham wird schwach. Auch Abraham überlässt zeitweilig aus purer Angst seine Frau Sarah einem fremden König und dann verstößt er noch konfliktscheu seine Magd Hagar. Oder denken wir an Jakob, den Enkel Abrahams. Eigentlich war er ein Schlitzohr. Mit Hilfe seiner parteiischen und gerissenen Mutter betrügt er den Vater, um sich von ihm einen speziellen Segen, den Segen für den Erstgeborenen, zu erschleichen. Um nicht von seinem ebenfalls betrogenen Bruder Esau aus Rache getötet zu werden, flieht Jakob ins ferne Ausland und kehrt erst nach 14 langen Jahren der Irrungen und Wirrungen nach Hause zurück. Aber Gottes Plan mit ihm ist ein Plan des Erbarmens und nicht der billigen Gnade. Gott stellt sich dem Jakob in einsamer Nacht in den Weg, und Jakob gerät in einem gewaltigen Kampf mit einem Mann Gottes, in dem er Gott selbst gegenwärtig erkennt. Jakob ringt so lange mit diesem Mann, bis dieser ihm seinen Wunsch erfüllt, ihn zu segnen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Als ein Verwundeter, als ein bleibend Gezeichneter, aber eben auch als ein Gesegneter geht Jakob seinen Weg weiter und heißt fortan Israel. Dieser von Gott ihm neu geschenkte Name deutet an, dass er eben mit Gott gekämpft und Gott sich auf diesen Kampf des Glaubens eingelassen hat. Und Gott deutet dann auch an, dass Jakob und seine Nachkommen mit diesem neuen Namen begnadete Sünder und nichts anderes als wiederum begnadete Sünder sind. Aber sie sind Sünder, die Gott, wenn es recht zugeht, nicht loslassen wird und die Gott nie losgelassen hat und nie loslassen wird. Wie aber verhält sich Gott gegenüber Israel, nachdem dieses Gottesvolk Jesus von Nazareth nicht als seinen Heilsbringer anerkennt, ja ihn sogar verworfen und gekreuzigt hat? Und mit dieser schweren Frage befasst sich St. Paulus, der ja selbst ein gesetzeskundiger Jude aus dem Stamme Benjamin war, in den Kapiteln 9 bis 11 seines Briefes an die Römer. Er spricht davon, wie sehr er, Paulus, darüber trauert, dass viele seiner Mitjuden Jesus verworfen und dadurch selbst zu Feinden Gottes geworden sind. Aber Paulus hält daran fest, dass gleichwohl der Bund Gottes mit seinem auserwählten Volk trotz dieser verhängnisvollen Ablehnung des Messias, dass dieses bestehen bleibt und dass auch die Verheißungen, die Gott durch die Propheten in so großer Zahl seinem Volk für die Heilszeit in Aussicht gestellt hat, dass er das nicht rückgängig machen wird. Der Apostel Paulus will unsere Augen dafür öffnen, dass Israels Verblendung in der Ablehnung Jesu als Messias die Tür zur Heidenmission vollends geöffnet hat. Und schließlich teilt uns Paulus noch ein Geheimnis mit, wonach ganz Israel einst errettet wird. Das heißt, Jesus als den Messias erkennen und in ihm so das volle Heil Gottes finden wird. Und das wird geschehen, wenn eine bestimmte Anzahl an Nichtjuden, die nur Gott bekannt ist, diese Anzahl, wenn diese Anzahl das Heil in Christus gefunden und angenommen haben wird. Und dann passiert drittens das, was wir heute im Besonderen an diesem Tag, in diesem Gottesdienst tun, nämlich die Anbetung dieses großartigen Gottes. Nachdem Paulus alles dargelegt hat, was Gott ihm zu unseren Gunsten anvertraut hat, da wird der Apostel von einem großen Staunen über Gottes Wege und Führungen ergriffen und er ruft anbetend aus: O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege, denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Heute begehen wir hier in München, aber auch die Christen auf der ganzen Welt, den Tag der Dreieinigkeit Gottes, lateinisch Trinitatis. Dass wir aber diesen einen Gott in der Dreiheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist bekennen, das können wir nicht darlegen wie eine mathematische Formel. Ich erinnere mich an eine Schulstunde in Bad Homburg im Gymnasium in der 6. Klasse, wo ich als Rallye-Lehrer an die Tafel schrieb, 1 und 1 und 1 ist, und die vorlauten Quintana schreien rein, 3. Ich habe 3 hingeschrieben, habe es mit der roten Kreide durchgestrichen und 1 hingeschrieben. Und dann kam sowas aus der Klasse. Der Wiener spinnt. Wie geht das? Es ist eben mathematisch nicht zu erklären, was mit der Dreieinigkeit Gottes es sich auf sich hat. Aber wir begegnen diesem Gott in seiner Dreifaltigkeit, eben dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, das wissen wir mindestens seit letztem Sonntag, aber auch seit immer allen Pfingstfesten, der uns Christen seit dem ersten Pfingsttag in Jerusalem damals für immer in tiefer Weise geschenkt wurde. Wir können aufgrund der Einheit Gottes festhalten, dass, wann auch immer wir uns im Gebet an den Vater wenden, dann sind wir gleichzeitig in Kontakt mit dem Gottessohn und mit dem Heiligen Geist. Und wann immer wir zu Jesus Christus beten, treffen wir immer zugleich den Geist und den Vater. Wann immer uns der Geist Gottes berührt, dann haben wir zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Aber wie Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander verbunden sind, das gehört zu den unerforschlichen Tiefen Gottes. Das übersteigt eben unser glaubendes Verstehen bei weitem. Und Spekulation halte ich für verboten. Aber zumindest dies können wir sagen: Da Gott reine und tiefste Liebe ist, sind Vater, Sohn und Geist in Liebe innig verbunden. Ja, sie sind sogar das Urbild für eine Gemeinschaft an Menschen, die einander lieben. So haben Menschen, die einander in echter Liebe zugetan sind, Teil an der Existenzweise Gottes. Sie erleben ein Stück Himmel auf Erden, trotz aller ihnen noch anhaftenden Fehler und Mängel. Wer immer nach Gott Ausschau hält, Gott, so wie er sich in der Bibel offenbart hat, der kann, wie der Völkerapostel Paulus, auch durch Gott selbst ergriffen werden von dem faszinierenden, erhabenen und allmächtigen Gott. Er ist überreich an Liebe und Erbarmen. Und die Wege, die er den Bekennern, die Abraham und Jakob, Jesaja und Jeremia, Petrus und Paulus, die aber auch Martin Luther oder gar Dietrich Bonhoeffer hießen, sind alles andere als Frühlingsspaziergänge bei Sonnenschein und leichter Musik. Die Wege, die Gerichte und die Grausamkeiten, die Gott seinem auserwählten Volk zugemutet hat und zumutet, sind alles andere als rational verstehbar. Und nicht einmal der Weg, den Gott selbst in der Verwerfung und Kreuzigung seines Sohnes gegangen ist, ist mit dem Verstand zu begreifen. Aber wer, wie Paulus, in all den schweren Schicksalen von Menschen, vor allem in Jesu Leidensweg, das grenzenlose Erbarmen Gottes aufleuchten sieht, der ist dem Geheimnis dieser Welt ganz nahe. Ein solcher Mitchrist erfährt nämlich die Nähe des einzigen, einmaligen und großartigen Gottes, der bei aller Abgründigkeit seiner Wege ein Backofen voller Liebe ist, so wie es Martin Luther gesagt hat. Ein Backofen voller Liebe ist Gott. Diese Liebe wird am Ende der Geschichte das letzte und entscheidende Wort haben. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.